Heute ohne unlustige Einleitung direkt zum Kern, wie ich finde, zum Zentrum vom Gottesdienst, nämlich zum Bibeltext. Nein, es ist mehr als ein Text, es ist das Wort Gottes. Und ich lese aus Johannes Kapitel 13, die Verse 1 bis 11. Kapitel 13, Verse 1 bis 11. Mitleser wie immer gerne willkommen. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Ich möchte bei der Predigt was machen, was ich sonst bei keiner Predigt vorher gemacht habe, nämlich den Text nochmal komplett lesen. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich drin sitze, ich den Text nicht so gut und nicht so oft gelesen habe, wie derjenige, der vorne steht. Aber wenn ich vorne stehe, davon ausgehe, dass sich jeder auswendig gemerkt hat. Deswegen möchte ich einfach den Text nochmal lesen. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war. Dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dich auch heute Morgen wieder darum bitten, dass du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz schenkst. Danke, dass du die Möglichkeit hast, zu uns zu reden, durch dein Wort und durch die Leute, die dein Wort verkünden. Und ich möchte dich bitten, dass es heute Morgen auch wieder der Fall sein darf, dass du in unsere Herzen sprichst. Und ich danke dir für jeden und jede Einzelne, die gekommen ist. Und ich danke dir dafür, dass du auch gekommen bist und dass du hier bist unter uns. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ja, wir können dir dienen, indem wir heute Morgen hier sitzen und unser Leben nach deinem Willen leben, aber du möchtest auch uns dienen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch heute Morgen und die Woche über wieder dienst auf deine herrliche Art und Weise. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Amen. Es ist Montagmorgen, 6 Uhr. Normalerweise würde der Wecker klingeln, aber heute spielt ein vierköpfiges Elite-Streicherensemble Bach Air on the G-String, um mich live aus dem Land der Träume zu holen. Normalerweise würde ich mich jetzt zu meiner Kaffeemaschine schleppen und irgendwie diese braune Brühe herstellen. Doch heute steht der Butler da, in der rechten Hand ein Tablett, Cappuccino, cremig, nicht schaumig, cremig. Daneben frisch gepresster Orangensaft, man riecht die Kaffeebohnen im ganzen Haus. Normalerweise würde spätestens hier mein Traum aufhören, doch heute sagt der Butler, Sir, womit kann ich Ihnen dienen? Ich sage heute mal Frühstück am Bett. Und da er weiß, was ich unter Frühstück verstehe, ist 5 Minuten später fluffiges Rührei, Toast, Butter, ich mag Butter, Bacon, Cross. Normalerweise würde ich meine Alltagsklamotten jetzt anziehen, doch heute sagt der Butler, Ihr maßgeschneiderter Anzug ist fertig. Normalerweise müsste ich später im Büro meine Mails selber beantworten, doch heute ist mein persönlicher Sekretär da, der hat schon alle Mails beantwortet und alles andere Organisatorische sage ich ihm in 2-3 Minuten, so diktiere ich ihm, damit ich mich voll und ganz aufs Theologische konzentrieren kann. Klar, normalerweise wäre die Einleitung von der Predigt jetzt vorbei, aber es macht Spaß, irgendwie sich im Kopf so bedienen zu lassen. Ich höre trotzdem auf, aber nicht mit dem Thema, das Thema ist sich dienen lassen. Und wenn man sich das so anhört und so im Kopf spinnt, womit man sich alles dienen lassen kann, und wenn ich jetzt euch fragen würde, wenn ihr euch völlig frei aussuchen könnt, womit würdet ihr euch gerne dienen lassen oder, wie es Stefan vorher auch schon gesagt hat, gerne bedienen lassen, weil das verstehen wir meistens unter diesem Wort, dass wir uns bedienen lassen, dann würden mir 1000 Ideen kommen und dann würden wahrscheinlich noch mehr Ideen in diesem Raum schweben. Aber auf diese Idee von einer Fußwaschung würden wahrscheinlich, abgesehen vielleicht von einer sanften Fußmassage, die wenigsten kommen. Eher abstrakt. Womit möchte Jesus uns dienen und warum ist gerade die Fußwaschung? Ich nehme es von Anfang an vorweg. Jesus möchte uns dienen, indem er uns rein macht, indem er uns rein macht. Das Wort dienen kommt im Text gar nicht vor. Das Wort waschen, reinigen, kommt immer wieder vor. Jesus möchte uns dienen, indem er uns reinigt. Und dazu auch wieder heute ganz klassisch 3 Punkte. Erstens, reine Liebe. Erstens, reine Liebe. Erst habe ich gedacht, es geht um die Fußwaschung und die fängt, wer eine Bibel vor sich hat, das sind jetzt leider die wenigsten, die fängt erst ab Vers 4 an. Kann man nochmal überprüfen, hier in der App. Und dann dachte ich, okay, was suchen eigentlich der Vers 1 bis 3 in diesem Abschnitt? Da fängt die Fußwaschung ja noch gar nicht an. Und um den Predigtext ein bisschen zu kürzen, habe ich gedacht, dann lese ich erst ab Vers 4. Wow, das ist Technik, habe ich nicht ich vorbereitet. Ab Vers 4 geht es erst richtig los, weil da legt Jesus seine Schürze ab und beginnt seine Dieneraktion. Was hat es also mit Vers 1 bis 3 auf sich? Und der Tom, unser Hauptpastor, der hat halt gesagt, der Predigtext geht ab Vers 1. Und es war gut, dass ich auf den Tom gehört habe und den Vers 1 auch mitgelesen habe, weil ich bei der Vorbereitung erkannt habe, es geht vor allem auch um den Vers 1. Es geht vor allem auch um den Vers 1. Weil echtes, reines Dienen immer nur unter einer Voraussetzung stattfinden kann. Und das ist die Voraussetzung der Liebe. Wenn wir versuchen, den Text einzuordnen in den Kontext, dann fällt uns auf, dass es eine der letzten Möglichkeiten für Jesus ist, den Jüngern nochmal das zu sagen, was ihm wirklich wichtig ist, bevor er wieder in den Himmel auffährt und weg ist, zumindest körperlich. Es ist eine der letzten Chancen, nochmal zu sagen, was ihm wirklich wichtig ist. Wenn man sich verabschiedet für eine längere Zeit, dann überlegt man sich vorher gut, was sage ich jetzt nochmal? Ich weiß jetzt schon, was ich mal in meiner Abschiedspredigt hier in Wilferding, was hoffentlich noch viele Jahre hin ist, zumindest aus meiner Perspektive. Und weil ich so im Kopf denke, ja, ich möchte nochmal, dass das, was mir wirklich wichtig ist, in den Köpfen bleibt. Und ich denke, so ist es auch beim Johannes. Ich war nach dem Abi mal für ein paar Monate in Brasilien und da habe ich meiner damaligen Freundin Rosalie auch noch ein Abschiedsvideo gemacht, um ihr zu sagen, wie lieb ich sie habe. Auch wenn wir in Brasilien 1000 Mal telefoniert haben, aber trotzdem, ich wollte wissen, bevor ich gehe, dass sie weiß, wie lieb ich sie habe. Und das ist das Thema bei Johannes. Die Liebe. Der bekannteste Satz aus der Bibel steht bei Johannes ein paar Kapitel vorher. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es geht um die Liebe und Johannes bezeichnet sich selbst als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes geht es deshalb in seinem Evangelium um Liebe, nicht weil ihm Liebe so wichtig war, sondern weil Johannes erkannt hat, dass es Jesus um Liebe geht. Und deshalb beginnt er auch das 13. Kapitel mit der Voraussetzung dafür, die Dienen überhaupt möglich macht. Und es ist dieser Satz: wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und wenn ich Johannes richtig verstehe, dann wünscht er sich beim Schreiben von diesem Text, dass wir heute in Wilferding hier ergriffen werden, weil wir verstehen, wie sehr uns Jesus lieb hat. Und ich meine damit keine blinde Liebe, die einfach alles so hinnimmt, einfach sagt, ach, alles okay, alles gut, sondern die Liebe, die mitgeht bis ans Ende, bis ans Telos, bis ans Ziel, heißt es hier, obwohl in Vers 3 steht, dass er es überhaupt nicht mehr nötig gehabt hätte. In Vers 3 lesen wir, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater bereits alles in seine Hände gegeben hatte. Und trotzdem geht die Liebe von Jesus bis zum Schluss. Der Johannes bezeichnet sich als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Aber er beansprucht diesen Titel nicht für sich, weil er hier sagt, Jesus hat die Seinen, er hat alle seine Jünger lieb. Und deswegen möchte ich als allererstes und als allerwichtigstes heute Morgen festhalten, dass jeder und jede Einzelne hier sagen und wissen darf, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Und wenn der Pfarrer im Konfi-Unterricht fragt, da gibt es so einen theologischen Satz bei Johannes und er löst diesen Satz nie richtig auf, der Jünger, den Jesus lieb hatte, wer könnte das wohl sein, sich dann zu melden und zu sagen, da bin ich gemeint. Zweitens, reine Annahme. Das Thema der Predigt ist sich dienen lassen und Jesus dient uns, das tut er, indem er uns reinigen möchte. Und die Voraussetzung für diese Reinigung ist Liebe. Soweit sind wir und jetzt geht es weiter. Für die Reinigung braucht es zweitens reine Annahme. Reine Annahme. Jesus lebt diese Art von Annahme zu 100% vor. Er zieht sein Obergewand aus und zieht sich stattdessen eine Schürze an. Ich kann das Wort Schürze irgendwie nicht so richtig aussprechen. Schürze ist immer ein Zeichen, zumindest damals, für Sklaven. Jesus ist bereit, sich für seine Jünger zum Sklaven zu machen. Das ist eindeutig. Jesus ist bereit, sich für seine Jünger zum Sklaven, zum Diener zu machen. Eine aus unserer Jugend, die hat an dem Text so sehr fasziniert, dass Jesus dem Judas noch die Füße wäscht, obwohl er schon ganz genau weiß, dass der ihn verraten wird. Am Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Und trotzdem wäscht Jesus allen seinen Jüngern die Füße und das ist Annahme. Und sie hat es so sehr fasziniert, dass sie da sehr künstlerisch ein wunderschönes Bild dazu gemalt hat. Judas in der Mitte und er wird umgeben von der Liebe von Jesus. Und sie hat es genannt, ein Frontalangriff der Liebe von Jesus. Und das Bild fand ich genial und auch diese Formulierung, Frontalangriff der Liebe von Jesus. Das ist reine Annahme. Es gibt verschiedene Gründe, warum diese Annahme von Jesus oft einseitig bleibt. Die Annahme von der Seite von Jesus steht absolut, aber sie bleibt oft einseitig, weil sie von uns nicht erwidert wird. Und was können so Gründe sein, dass wir die Annahme von Jesus selber nicht annehmen? Was könnte so ein Grund sein? Ein Grund, denke ich, ist der vom Judas, nämlich, dass er sagt, ich entscheide mich gegen Jesus und dazu haben wir die Möglichkeit. Dann gilt uns seine Liebe trotzdem. Wir lesen, die Liebe von Jesus gilt ihm trotzdem, aber er möchte diese Reinigung, er möchte sie eigentlich nicht. Er möchte sie vor allem nicht wiederholen. Der Petrus hatte einen anderen Grund. Der dachte vielleicht, oh, das ist ein Test. Ist jetzt ein Test, Jesus ist ja der Meister und ich bin eigentlich der Diener, ich bin eigentlich der Jünger. Also muss ich jetzt sagen, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Habe ich den Test bestanden? Nein. Vielleicht wird es mir auch so gehen, aber eher aus einem anderen Grund. Und es kann auch sein, dass das der Grund von Petrus war, nämlich, dass es ihm einfach unangenehm war. Ich ziehe schon ungern meine Schuhe aus, auch wenn ich zu Besuch bin. Nur, dass ihr das jetzt mal wisst. Aber ich ziehe sie natürlich trotzdem aus, weil ich mich nie trauen würde zu sagen, ich lasse meine Schuhe an. Mein Opa war Pfarrer, der hat es immer gemacht, der hat seine Schuhe einfach angelassen. Der war aber auch älter, der durfte das. Stattdessen ziehe ich dann einfach frische Socken an, ist auch voll in Ordnung, muss ich halt darauf achten. Aber ich erinnere mich wie heute, dass ich während dem Rallye-Unterricht sind wir plötzlich in so einen Meditationsraum gegangen und da musste man seine Schuhe ausziehen und meine Füße haben das nun mal so an sich, dass sie einfach stinken und dann war ich eingepfercht zwischen zwei hübschen Mädels und hatte genau an dem Tag auch noch ein Loch im Socken. Für die Jünger war es wahrscheinlich unangenehm, sich von ihrem Meister die Füße waschen zu lassen. Und die hatten nicht nur ein Loch im Socken, die waren barfuß. Und zu der Zeit sind sie noch ein bisschen mehr gelaufen, die sind nicht mit dem Auto rumgefahren, die sind gelaufen, ihre Strecken. Und die Füße sind nun mal die Stelle, die am allermeisten mit dem Dreck und mit dem Staub in Kontakt kommen. Und wenn an die Stelle, nämlich die staubige, die eklige, die stinkende und die dreckige Stelle, von uns jemand dran will, dann ist es zugegebenermaßen unangenehm. Bei uns hat bis zum März, da hatte ich nämlich Elternzeit, der Keller wie eine Müllhalde ausgesehen. Jetzt wisst ihr, warum ihr nie unseren Keller gesehen habt, weil wir haben keinen unserer Gäste da reingelassen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt vom Text oder vom Wort Gottes, an dem wir sehen, dass es Jesus um viel mehr geht, als nur um die Füße. Ich habe eine Predigtüberschrift gelesen, die hieß, warum wir uns viel öfter die Füße waschen sollten. Das klingt nett, warum wir uns viel öfter die Füße waschen sollten. Ich denke nicht, dass es darum geht, hier diese Wohlfühlmassage der Füße zu machen oder dass wir nach dem Gottesdienst alle unsere Schuhe ausziehen und sich der Raum mit Gestank erfüllt. Es ist überhaupt nicht nötig, weil dieser Raum schon längst erfüllt ist mit dem Gestank von unseren Fehlern. Und dafür, für diesen Gestank, dafür brauchen wir eine Reinigung. Das kann unsere Nase nicht riechen. Aber dafür brauchen wir eine Waschung. Und deshalb geht es Jesus mit seiner Annahme in unserem Text um eine gigantische Symbolik, denke ich, um eine gigantische Symbolik dafür, was er seinen Jüngern tut, nämlich das Kreuz. Jesus legt hier seine Kleider ab und sie werden ihm kurze Zeit später nochmal abgenommen, damit er ausgepeitscht wird und dann unästhetisch am Kreuz hängt. Bei den Drecksfüßen der Jünger war es für Jesus unvermeidlich, sich und seine Hände selbst schmutzig zu machen. Und das ist es, was am Kreuz passiert. Er nimmt unseren Dreck auf sich, damit wir sauber sind. Er dient uns, indem er unsere Fehler annehmen möchte. Und so unangenehm es ist, seine Schuhe auszuziehen, weil es stinkt, es lohnt sich. Weil Jesus sich immer wieder zu unserem Diener machen möchte, immer wieder neu uns vergeben möchte und uns reinigen möchte. Und drittens, vollständig rein. Es ist irgendwie so bitter, dass der Petrus zweimal nicht kapiert und dass er es zweimal falsch macht. Und deswegen kann ich mich so gut mit ihm identifizieren. Sagt man ja immer, der Petrus ist so sympathisch, so ein Schussel, der macht alles falsch oder der versteht es immer nicht richtig. Und auch so ist es hier wieder, wir können uns mit ihm identifizieren, zumindest ich. Ich mache es nicht nur zweimal falsch, sondern ich raff's manchmal beim fünften Mal noch nicht. Zuerst denkt er, ich kann es nicht annehmen. Es war falsch. Er hätte es annehmen dürfen, er hätte es annehmen sollen, er hätte es annehmen müssen. Und dann denkt er, wenn ich es annehmen muss und nur dadurch Anteil an Jesus bekomme, dann möchte ich noch mehr. Dann möchte ich auch der Erste von den Jüngern sein. Dann möchte ich auch noch Stufe 2 und 3 dazu. Dann möchte ich mir auch noch die Hände waschen lassen und den Kopf und alles andere. Und diese Einstellung von ihm, die macht mich ziemlich traurig, wenn ich sie an mir und an unsere Christenheit immer wieder feststelle und immer wieder sehe. Und es gibt nur weniges, was mich so traurig macht wie das, zu beobachten, nämlich zu denken, wir bräuchten mehr als Jesus und seine Reinigung. Wenn wir zum Beispiel in unserer Theologie uns so verrennen und ständig in Kleinigkeiten rumdiskutieren, weil wir denken, es braucht ja außer dem Kreuz auch noch diese und jegliche Voraussetzung. Oder dass wir in der Gemeinde meinen, wir bräuchten mehr, indem wir besser dienen als die anderen, indem wir mehr machen, indem wir noch einen Dienst annehmen und dadurch im Ranking so ein bisschen steigen und sagen, Jesus, okay, wenn schon, dann richtig. Oder zu denken, wir bräuchten mehr, indem wir sagen, es gibt verschiedene Stufen der Heiligung. Stufe 1 Bekehrung, Stufe 2 Taufe, Stufe 3 Taufe des Heiligen Geistes. Auch das habe ich bereits gehört und erlebt. Die einzige Stufe der Heiligung, so sagt der Eckstein, Und das finde ich einen genialen Satz. Die einzige Stufe der Heiligung ist die der Liebe. Und in der Liebe von Jesus ist alles. In der Liebe von Jesus sind wir vollkommen rein. Und der ständige Gedanke daran, dass wir mehr bräuchten, denke ich, macht unsere Gemeinden und auch uns selber als Christen längerfristig kaputt. Wir brauchen nicht mehr als Jesus und weniger als Jesus sollten wir nie haben. Es ist so, dass ich 3 Punkte hatte, reine Liebe, reine Hingabe, vollständig rein, aber es war relativ wenig praktisch. Und ich hoffe aber so, dass diese Fußwaschung von Jesus keine Geschichte für einen Sonntag bleibt, sondern dass es uns morgen, wenn es wieder in den Alltag geht oder fangen schon Ferien an, vielleicht für die einen oder anderen, aber dass es trotzdem uns praktisch beeinflusst. Und das eine, was wir praktisch mitnehmen können, ist das, uns wirklich reinigen zu lassen. Jesus um Vergebung zu bitten an den Stellen, wo es stinkt. Und das Zweite, das steht zwar erst in Vers 15, aber ich muss es mit reinnehmen, weil es für mich einfach zum Text dazugehört, wo Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Es ist ein Beispiel, das wir uns an Jesus nehmen sollen. Und mit Beispiel, denke ich, meint Jesus nicht, dass er sagt, ihr sollt ehelos leben wie ich, sondern mit Beispiel meint er, dass wir seine Demut nachahmen. Und mit Demut wiederum meine ich nicht, dass wir uns klein machen. Das habe ich auch manchmal oder bis jetzt noch nicht vollständig kapiert, dass ich nicht denke, ich müsste mich klein machen, sondern weil ich bei Jesus die dienende und schenkende Liebe gesehen habe, kann ich mich so klein machen. Und das ist wahre Größe. Nur wer diese Größe hat, kann so klein sein. Und nur wer so klein ist, hat wahre Größe. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel, wo ich das die Tage erleben durfte, so eine dienende Liebe, weil einer aus unserer Gemeinde gesagt hat, es wäre gut, wenn ihr Pastoren auch mal sagt, dass ihr das auch in eurem Leben so seht oder dass ihr selber davon überzeugt seid und es nicht nur sagt hier vorne, weil ihr es halt machen müsst oder weil ihr einen Text bekommt und dann müsst ihr den Text auslegen. Nein, ich bin selber überzeugt davon, dass das, was ich sage, oder das, was Jesus in seinem Wort sagt, auch mein Leben Vollgas betrifft und dass es stimmt. Und so möchte ich euch ein Beispiel erzählen, wie mir es passiert ist, dass mir jemand gedient hat. Und zwar ist unsere Waschmaschine Ende März kaputt gegangen. Deswegen waren auch keine Besuche wegen Socken und so. Und meine Frau hat auf eBay Kleinanzeigen eine neue gefunden. Das war um den 1. April rum und dann standen an diesem Tag aber vor dem Haus 3 verschiedene Leute und es war niemand da, es war wahrscheinlich ein Aprilscherz, also keine Waschmaschine an dem Tag. Obwohl einer aus unserer Jugend extra geholfen hat, einen Hänger organisiert hat, ein passendes Auto dazu, zu der Stelle hingefahren, dort noch eine Weile gewartet, keine Waschmaschine. Also hat meine Frau nochmal recherchiert und diesmal eine Waschmaschine gefunden und der aus unserer Jugend hat sich nochmal die Zeit genommen, hat nochmal einen Hänger organisiert, nochmal ein passendes Auto dazu, hat mich abgeholt und ist mit mir mehrere Kilometer wirklich eine gute Strecke gefahren, um diese Waschmaschine abzuholen. Und diesmal war sie da. Und er hat mit mir diese Waschmaschine 4 Stockwerke getragen. Ich hatte noch Tage danach Muskelkater. Er nicht, weil er ein Schaffer war. Ich haben die aufgeladen auf seinen Hänger, haben sie festgespannt, beziehungsweise er hat das alles gemacht, hat wieder zurückgefahren, er hat die Waschmaschine bei uns abgeladen, installiert, hat noch jemanden angerufen, der dafür sorgt, dass die Waschmaschine verschrottet wird. Und als ich ihm Geld anbieten wollte, hat er was sehr Schönes gesagt, nämlich, dass er kein Geld annehmen möchte. Und da dachte ich, wow, das kann nur diese Liebe sein, die ihn dazu gebracht hat, diese dienende Liebe, von der ich geredet habe. Und er hat diesen ersten Punkt umgesetzt, oder mir ist dieser erste Punkt klar geworden, das kann nur aus Liebe passieren, dass jemand so einen Dienst macht, weil er hatte überhaupt nichts davon. Und zweitens, für ihn war es irgendwie auch eine reine Annahme. Er hat mich als den Theologen angenommen und gesagt, ja, okay, dann schleppe ich halt mit dem die 4 Stockwerke runter. Und auf der anderen Seite habe ich gelernt, sein Dienen mir gegenüber anzunehmen. Und das fällt mir sehr schwer. Es ist eine Überwindung von Stolz zu sagen, ich lasse mir dienen. Und gerade solche Leute, die gerne alles machen, die gerne anpacken, für die ist es schwer zu sagen, ich lasse mir dienen. Und für mich war es auch eine Überwindung, aber ich hätte die Waschmaschine, die 4 Stockwerke niemals runterbekommen. Und ich hätte auch keinen, ich kann nicht mal einen Hänger fahren, sage ich ganz ehrlich. Es tut so gut, sich dienen zu lassen. Und ich wünsche es auch euch, dass ihr euch überwindet zu sagen, ja, ich möchte mir auch dienen lassen. Und vor allem, ich habe gemerkt, dieses dritte, ich brauche nicht mehr. Dieser Butler, von dem ich am Anfang erzählt habe, der ist vielleicht ganz nett in den Träumen. Aber was ich mir viel eher wünsche, wenn morgen die Woche wieder losgeht mit Montag, ist nicht, dass ich den Butler erlebe, sondern dass ich solche Erlebnisse des Dienens habe, wie mir der Mann aus unserer Jugend geholfen hat in der kommenden Woche. Und dass ihr auch diese dienende Liebe von Jesus, dass die euch begegnet, das wünsche ich euch. Amen.